Bitte schlag deine Bibel in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 auf. 1. Johannes Kapitel 4. Und ich möchte einen Abschnitt der Schrift vorlesen, der maßgeblich ist für das bevorstehende Thema. 1. Johannes Kapitel 4. Ich möchte die ersten 8 Verse lesen. Geliebte, glaub nicht jedem Geist, sondern prüf die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich möchte euch zu Vers 1 zurückführen. Prüft die Geister. Das ist ein Auftrag, ein Gebot des Apostels Johannes. Prüft die Geister. Geister bedeutet Personen. Prüft die Personen. Test. Dokimatsu ist ein Begriff, der in der Metallgewinnung verwendet wird, um die Reinheit eines Metalls zu beurteilen. Prüfe die Personen. Ob es Menschen oder Engelwesen sind, prüfe die Personen. Daran werden wir auch in 1. Thessalonicher 5, Verse 20 bis 21 erinnert. Die Weissagung verachtet nicht, sondern prüft alles. Und hier wird das gleiche Wort verwendet, um zu prüfen, was wir hören. Dies ist von entscheidender Bedeutung. Das ist so wichtig, weil es Satan gibt, weil es Dämonen gibt und weil sie ein Reich der Lüge verwalten, das die Welt beherrscht. Satan ist der Gott dieser Welt, der Fürst der Macht der Lüfte, der Herrscher der geistlichen Finsternis in den himmlischen Regionen. Und er erhielt die Erlaubnis, in dieser Welt frei herumzulaufen und wie ein brüllender Löwe herumzugehen und zu suchen, wen er fressen kann. Satan und seine Handlanger sind als Engel des Lichts getarnt, wie es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther schreibt. Und es sollte uns nicht überraschen, dass Satan in 99% der Fälle mit falscher Religion, mit Lügen und Täuschung arbeitet. Satan ist nicht derjenige, der hinter dem erbärmlichen, korrupten und sündigen Verhalten einer Gesellschaft steckt. Darum kümmert sich das Fleisch. Aber Satan steckt hinter den korrupten Religionen, den falschen Glaubenssystemen. Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Schlag für einen Moment 2. Korinther Kapitel 10 auf. 2. Korinther Kapitel 10. Die Menschen sprechen über geistlichen Kampf in Bezug auf Satan und die Dämonen, und ich glaube, das verstehen sie fast immer falsch. Sie kommen auf die Idee, dass wir den Satan verfolgen sollen. Ich erinnere mich, dass ich einmal auf einer Pastorenkonferenz war in einer prominenten, wunderbaren Gemeinde. Und der Pastor stand auf, um die Pastorenkonferenz mit mehreren tausend Männern zu beginnen, und er sagte: "Lasst uns beten." Und die ersten Worte aus seinem Mund waren: "Satan, wir binden dich." Ich bin fast umgefallen. Wie bitte? Lasst uns beten und das erste Wort ist Satan? Er spricht mit dem Teufel und sagt ihm, was er tun kann und was er nicht tun kann? Vielleicht ist er davon überzeugt, dass ein geistlicher Krieg stattfindet, und vielleicht glaubt er, er habe die Macht, dies zu tun. Das ist eine Täuschung. Der geistliche Kampf wird in 2. Korinther 10, Vers 3 mit folgenden Worten beschrieben. Die Waffen unseres Kampfes, wir wissen also, dass wir über Kriegsführung und Waffen sprechen, Dann sagt Paulus, sie sind nicht fleischlich, das heißt, sie sind nicht menschlich. Wir sind im Fleisch, in dem Sinne, wie Vers 3 es meint, dass wir Menschen sind. Auch wenn es heißt, dass wir im Fleisch wandeln, womit nicht die Sünde gemeint ist, sondern nur das Menschsein an sich, können wir trotzdem nicht nach Art des Fleisches Krieg führen. Unsere Waffen können nicht menschlich sein. Es kann nicht um Einfallsreichtum oder Cleverness gehen. Es kann nichts sein, was vom Menschen erdacht wurde, ganz gleich, wie edel unsere Wünsche sind. Wir können diesen Krieg nicht mit menschlichen Waffen führen. Es braucht viel mehr als das. Die Waffen müssen, wie es in Vers 4 heißt, mächtig durch Gott sein. Sie müssen mächtig durch Gott sein. Wir befinden uns in einem geistlichen Krieg, der nicht mit menschlichen Waffen geführt werden kann. Egal wie edel und gut durchdacht und ausgearbeitet, wie sie auch immer halten mögen. Warum? Weil wir uns für die Zerstörung von Festungen einsetzen müssen, wie das Ende von Vers 4 sagt. Und hier wird deutlich gemacht, dass menschliche Waffen einer massiven Festung nicht gewachsen sind. Das Wort Festung bedeutet genau das, was man sich in der Antike vorstellt. Ein steinernes Bauwerk, uneinnehmbar. Übrigens ist das Wort für Festung das Wort für Gefängnis. Wir greifen gewaltige Bauwerke an. Dafür können wir keine Spielzeugpistole verwenden. Wir können keine menschlichen Waffen einsetzen. Was sind diese Festungen? Das Ende von Vers 4 und der Anfang von Vers 5 beschreiben die Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören. Die Festungen werden im nächsten Vers definiert. Zerstörung der Festung ist gleich Zerstörung der Vernunftschlüsse. Das griechische Wort dafür ist Logismus, also Ideen, Ideologien, Theorien, Standpunkte, Glaubenssysteme, Psychologien, Philosophien, Religionen. Dagegen kämpfen wir in einem geistlichen Krieg. Es ist ein Kampf darum, wie die Menschen denken. Es ist ein Kampf um den Verstand. Es geht nicht darum, den Satan zu verjagen. Es geht nicht darum, Dämonen zu vertreiben. Das liegt nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir befinden uns in einem Krieg um den Verstand. Warum? Weil die Welt in Glaubenssystemen gefangen ist, in dem Sinn festgehalten, dass sie in ihren Ideologien unbezwingbar sind. Die Festungen, in denen sie leben, werden zu ihren Gefängnissen und schließlich zu ihren Gräbern. Und der Architekt all dieser Festungsanlagen ist niemand anders als Satan selbst. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Erzbetrüger. Er ist der ultimative Engel des Lichts. Und er vollbringt sein großes Werk durch falsche Glaubenssysteme. In der Tat werden diese in Vers 5 weiter definiert als jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Was bedeutet das? Es umfasst jede hohe Idee, jede scheinbar edle Idee, intellektuelle Ideen, jede große Einsicht, alles, was als Ideologie erhoben wird gegen die Erkenntnis Gottes. Die Menschen sind in antigöttlichen Systemen verschanzt. Sie sind gottfeindlich, gegen Gott gerichtet. Um es mit den Worten von Johannes zu sagen, sie sind antichristlich. Und wie ich schon sagte, sind die Menschen dort festgehalten. Sie sind dort inhaftiert und letztendlich sind sie dort lebendig begraben. Was ist also unsere Verantwortung? Unsere Aufgabe ist, diese Ideologien zu zerschlagen, diese Befestigungen zu zerstören und jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam Christi. Dies ist ein Kampf um die Denkweise der Menschen. Noch einmal, Satan ist der Architekt, der Designer, der Ingenieur und der Erbauer dieser Ideologien. Die Menschen werden in ihnen bestärkt und letztlich durch sie zur ewigen Hölle verurteilt. Und weil es vom ultimativen Engel des Lichts betrieben wird, erscheint alles so wunderbar. Im Alten Testament wurden die Menschen vor falschen Propheten gewarnt. Auch im Neuen Testament werden wir vor falschen Propheten gewarnt. In der Bergpredigt in Matthäus 7 warnt Jesus vor falschen Propheten. Paulus warnt wiederholt vor falschen Propheten. Petrus schreibt im Grunde einen ganzen Brief, den zweiten Petrusbrief, um vor falschen Propheten zu warnen. Judas folgt derselben Vorgehensweise. Im Grunde übermittelt der Heilige Geist Judas das Gleiche, was er Petrus in 2. Petrus 2 gegeben hat, nur in einer anderen Zeitform. Hinzu kommt noch eine weitere Warnung. Bevor das Neue Testament mit dem gewaltigen Buch der Offenbarung, das in die Zukunft blickt, endet, warnen uns die letzten zwei Botschaften vor falschen Propheten. 2. Johannes und 3. Johannes sind so kurz, dass sie auf eine Postkarte draufpassen. 5-mal steht in den ersten Versen des 2. Johannesbriefes und 5-mal in den ersten Versen des 3. Johannesbriefes die Warnung, der Wahrheit treu zu bleiben. Das letzte Wort vor dem Buch der Offenbarung ist eine Warnung. Einmal geschrieben an einen Mann und einmal geschrieben an eine Frau. Das Wort Wahrheit wird am Anfang dieser beiden kleinen Briefe 5-mal verwendet. Das letzte Wort des letzten Apostels im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts der Gemeinde lautet, für die Wahrheit zu leben. Und Judas fügt dann noch hinzu, ringt ernsthaft um die Wahrheit. Es ist ein Krieg um die Wahrheit. Ich glaube, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es ist ein Krieg um die Wahrheit. Dies ist ein geistlicher Krieg. Und ein Teil der Fähigkeiten, diesen Krieg führen zu können, besteht darin, die Geister zu prüfen. Wir können nicht einfach alles akzeptieren, was die Leute behaupten oder bejahen oder erklären. Wir müssen die Geister prüfen. Dieser Abschnitt gibt uns Prinzipien, anhand derer wir das tun können. Also gehen wir zurück zu 1. Johannes Kapitel 4. Nebenbei erwähnt, als die große Erweckung zwischen 1730 und 1740 ausbrach, gab es Fragen zur Rechtmäßigkeit dieses Ereignisses. In der großen Erweckung geschahen Dinge, die eindeutig auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückzuführen waren. Und es gab einige Dinge, die nicht das Werk des Heiligen Geistes zu sein schienen. Jonathan Edwards beurteilt diese Bewegung auf der Grundlage desselben Textes. Gestern Abend hat Steve Lawson Calvin von den Toten auferweckt. Und heute werden wir Jonathan Edwards von den Toten auferwecken, um ihn ein wenig zu uns sprechen zu lassen. Jonathan Edwards schrieb ein Werk mit dem Titel »Die Unterscheidungsmerkmale eines Werkes des Geistes Gottes«. Die Unterscheidungsmerkmale eines Werkes des Geistes Gottes. Er stützte sich dabei auf 1. Johannes Kapitel 4. Und das Buch wurde im Jahr 1741 veröffentlicht. Edwards behauptete, dass dieser Abschnitt grundlegend für die Beurteilung von allem ist, was als das Werk des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Es sind zeitlose Tests, die uns nicht von Jonathan Edwards gegeben wurden, sondern vom Heiligen Geist. Er hat sie nur betrachtet, genauso wie wir es tun werden. An diesen Tests sollten wir alle geistlichen Bewegungen, alle Predigten, alle Prediger messen. Was wirklich vom Heiligen Geist kommt, wird mit ihnen übereinstimmen. Es ist wunderbar, dass der Geist Gottes uns das gegeben hat. In diesen 8 Versen laufen alle Untersuchungsrichtlinien zusammen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Pastors, jeden Lehrers, jeden Predigers sowie eines jeden Christen, alle Behauptungen zu untersuchen und alle Personen und Prophezeiungen zu prüfen. Alles zu prüfen, wie die edlen Berührer. Alles, um zu sehen, was wahr ist. Worum geht es hier eigentlich? Das Thema ist eindeutig, und zwar geht es um das Werk des Heiligen Geistes. Zurück zu Kapitel 3, Vers 24 im 1. Johannesbrief. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und dann folgt diese Aussage. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Johannes sagt, dass unser Heil bestätigt wird und wir durch das Werk des Heiligen Geistes sicher sind, dass wir zu Christus gehören. Genau das sagt er hier. Lass mich das noch einmal wiederholen. Unsere Gewissheit, unser Vertrauen und die Bestätigung der Realität unserer Erlösung beruht auf dem Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass der Heilige Geist unsichtbar ist. Der Heilige Geist wirkt auf eine übernatürliche, göttliche und nicht wahrnehmbare Weise in uns. Doch während das Wirken des Heiligen Geistes unsichtbar ist, sind dessen Ergebnisse sichtbar. Wir erleben oder fühlen den Heiligen Geist zwar nicht, aber wir erfahren das Sichtbarwerden seines Wirkens. Eine der Torheiten der charismatischen Bewegung ist, zu sagen, dass der Heilige Geist mich führt oder dass der Heilige Geist mich leitet. Es gibt keine Möglichkeit für dich, das zu wissen. Es gibt keine Möglichkeit für mich, das zu wissen. Ich habe kein rotes Licht auf meinem Kopf, das angeht, wenn es der Heilige Geist ist, und das ausgeht, wenn nur ich am Werk bin. Ich habe keinen Mechanismus, um zu erkennen, wann ich Impulse vom Heiligen Geist erhalte. Das ist nicht wahrnehmbar, das ist unsichtbar, das ist übernatürlich, das ist göttlich. Alles, was ich weiß, ist, dass ich das Ergebnis seines Wirkens in meinem Leben wahrnehmen kann. Und das begann, als ich gerettet wurde. Ich hatte augenblicklich einen Hass auf die Sünde und eine Liebe für die Dinge, die Gott ehren. Die Philosophie war mir sofort gleichgültig, obwohl ich an der Universität im Nebenfach westliche Philosophie studierte. Du hast bestimmt noch nie einen Menschen getroffen, der so wenig für Philosophie interessiert war wie ich. Auf der anderen Seite habe ich ein leidenschaftliches und verzehrendes Verlangen entwickelt, das Wort Gottes kennenzulernen. Ich habe nicht gesehen, wie der Heilige Geist das gemacht hat. Ich habe nicht gespürt, dass er es gemacht hat. Aber ich habe das Ergebnis seines Tuns festgestellt. Ich sah die verlorenen Menschen in der Welt und hatte Mitgefühl für ihre Verlorenheit. Ich liebe Gottes Volk über alles. Ich liebe die Menschen in Gottes Gemeinde. Ich weiß nicht einmal, wer du bist, aber ich möchte dir nur kurz sagen, dass ich dich wirklich liebe. Nicht in dem Sinne, dass ich alles über dich weiß, aber es gibt etwas an denen, die zu Christus gehören. Sie gehören zu mir. Diese Dinge sind Beweise für ein unsichtbares Wirken des Heiligen Geistes in mir. Wir erkennen also daran, dass Christus in uns wohnt, weil wir erkennen, dass der Geist, den er uns gegeben hat, sich in uns offenbart. Die Leute fragen mich immer wieder, woher weiß man, dass man gläubig ist? Es geht nicht um deine Perfektion, sondern um deine Richtung, in die du gehst. Es geht darum, was man lebt, was man hasst und wonach man sich sehnt. Uns alle betrifft Römer 7, nicht wahr? Wir tun nicht das, was wir tun sollten, und wir tun nicht das, was wir tun wollen. Wir tun, was wir nicht tun wollen und nicht tun sollten, und wir hassen das an uns. Und genau das ist der Beweis für den Heiligen Geist in uns. In Johannes 3, Vers 8 sagt Jesus zu Nikodemus: Der Wind weht, wo er will, und du kannst ihn nicht sehen, und du kannst ihn nicht kontrollieren, aber du kannst seine Auswirkungen sehen. Und so findet sich sogar in Johannes 3 eine Veranschaulichung des Heiligen Geistes. Das Wirken des Heiligen Geistes ist unsichtbar. Die Auswirkungen dagegen sind deutlich sichtbar. An den sichtbaren, manifesten, erfahrbaren Auswirkungen des unsichtbaren Wirkens des Heiligen Geistes erkennen wir, dass er in uns lebt. Was tut er in uns? Ich gebe euch nur schnell eine Liste. Er weckt in uns den Wunsch nach Umkehr, einen Hass auf die Sünde. Er weckt in uns den Wunsch, das Heil und die Vergebung zu suchen. Er erzeugt in uns den Glauben an das Evangelium, die Liebe zum Herrn Jesus Christus, den Wunsch, ein Sklave des Herrn Jesus Christus zu werden und ihn als Herrn anzuerkennen. Er erzeugt in uns eine Freude an der Heiligen Schrift, ein Verlangen nach Gehorsam. Er erzeugt in uns Freude in Prüfungen und Drangsalen, Liebe zu anderen Gläubigen, den Wunsch nach Gemeinschaft, ein Verständnis der Bibel, die Erleuchtung der Schrift, eine Hingabe zum Gebet, heilige Zuneigungen, ein Verlangen nach Lobpreis, ein Herz der Danksagung, Anbetung als Lebensweise und zunehmende Christusähnlichkeit. Das ist ziemlich ermutigend. Und ich habe dazu immer hinzugefügt, das tut der Heilige Geist in dir, ob du willst oder nicht. Aber es gibt noch einige andere Geister. Und das überrascht mich wirklich ziemlich stark. Ich finde es sehr überraschend, dass der Heilige Geist in 1. Johannes 3, Vers 24 einen plötzlichen und unerwarteten Wechsel vornimmt. Von der herrlichen Realität Christi und dem wahren Wirken des Heiligen Geistes geht er nun über und bringt Worte in den Sinn von Johannes, die von den tödlichen Gefahren der unheiligen Geister und unheiligen Menschen handelt. Diese Geister und Menschen sind nicht von Gott. Sie sind Antigötter, Antichristen. Aber das überrascht uns nicht wirklich, denn der Heilige Geist warnte uns schon im Alten Testament. Die satanische Täuschung ist immer bei uns. Sie war im Garten Eden, nicht wahr? Sie ist immer am Werk. Sie ist immer wirkungsvoll. Gott hat sein Volk immer gewarnt und es zur Wachsamkeit und zur Unterscheidung aufgerufen. Es ist ein langer Krieg gegen die Wahrheit und er wütet. Er wütet ständig und das wahre Volk Gottes musste schon immer gegen die falschen Propheten und die Lügner kämpfen. Und was diese so wirksam macht, ist ihre Täuschung. Es ist für mich eine seltsame Ironie, nämlich wenn man die charismatische Bewegung kritisiert, dann wird man verurteilt. Wenn man sich bemüht, wachsam zu sein, Unterscheidungsvermögen an den Tag zu legen, wenn man für die Wahrheit kämpft und ihnen die Schrift vorhält, um ihren Irrtum aufzudecken, dann wird man von ihnen als Sünder verurteilt. Sie sagen, du bist derjenige, der der Erfüllung von Jesu Gebet um Einheit in der Gemeinde in Johannes 17 im Wege steht. Woher weiß ich das? Ich habe es erlebt. Ich habe es mehrmals erlebt. Damit sie Erfolg haben, müssen sie das Urteilsvermögen in Schuld umwandeln. Sie müssen Unterscheidungsvermögen zu einer Sünde gegen Christus und gegen das hohe priesterliche Gebet machen. Für das Überleben der charismatischen Bewegung ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie die Wahrheitskämpfer angreifen und sie zu Feinden des Heiligen Geistes machen. Denn wenn die gesunde Lehre vorherrscht, können sie nicht überleben. Die Evangelikalen sind weitgehend zum Schweigen gebracht worden. Wir haben darüber diskutiert, als wir begannen, an dem Buch zu arbeiten. Wir konnten kein Buch finden, das die charismatische Bewegung als das entlarvt, was sie ist. In den letzten 15 Jahren ist kein einziges nennenswertes Buch darüber veröffentlicht worden. Sie waren sehr erfolgreich darin, die Evangelikalen zum Schweigen zu bringen. Wir kehren also zum ersten Johannesbrief zurück. Dort werden wir aufgefordert, die Personen zu prüfen, die sich im Namen Gottes und im Namen Christi für etwas einsetzen, um zu sehen, ob sie von Gott sind. Gleich zu Beginn dieses Verses werden wir mit folgenden Worten belehrt. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Glaubt ihm nicht. Warum? Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Also prüft die Geister. Allein die Tatsache, dass diese Bewegung keine Überprüfung haben will, sollte ausreichen, dich vom Irrtum dieser Bewegung zu überzeugen. Wenn es sich um ein echtes Werk des Heiligen Geistes handeln würde, das mit der Heiligen Schrift übereinstimmt, dann würden sie alle möglichen Untersuchungen willkommen heißen. Sie würden die Bestätigung und die Beglaubigung haben wollen. Was sind also diese Tests? Nun, ich gebe euch einen. Ich habe mehrere, aber ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Die, die ich euch nicht gebe, stehen im Buch. Ich habe zu Travis gesagt, dass ich heute 3 Stunden brauchen würde. Und er sagte, nein, du kannst keine 3 Stunden haben. Kommen wir nun zu Test Nummer 1. Das wahre Wirken des Heiligen Geistes verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Das wahre Wirken des Heiligen Geistes verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. So erkennt ihr, daran erkennt ihr ihn. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Der erste Test ist ein christologischer Test. Der erste Test hat mit der Person Jesu Christi zu tun. Jeder Geist, der Christus bekennt, ist von Gott. Das ist positiv. Jeder Geist, der Christus nicht bekennt, ist nicht von Gott. Alles beginnt mit der Christologie. Alles beginnt mit einem klaren, wahren Verständnis der Inkarnation, nämlich dass Jesus, Gott in Menschgestalt, biblisch verstanden wird. Worüber schreibt Johannes hier konkret? Es gab einige, die bestritten, dass Jesus Christus wirklich Mensch war. In frühen Jahren wurde dies als Doketismus bezeichnet, von Dokeo, das bedeutet erscheinen. Und die Idee stammt natürlich aus dem philosophischen Dualismus, aus dem griechischen Dualismus, der besagt, dass Materie schlecht und Geist gut ist. Alles, was materiell ist, sei böse und alles, was Geist ist, sei gut. Der Gottessohn könne also nicht wirklich körperlich sein. Wäre er materiell, dann wäre er in einer dualistischen Vorstellung zugleich böse. So sagten sie, dass er nur scheinbar ein Mensch war, aber nicht wirklich ein Mensch. Sie stellten also das wahre Menschsein von Jesus Christus in Frage. Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Denn wenn er der Stellvertreter sein soll, der an deiner Stelle stirbt, muss er ein Mensch sein. Wenn deine Sünden ihm zugerechnet werden sollen und er an deiner Stelle bestraft werden soll, muss er ein Mensch sein. Hinzu kommt, wenn sein Leben, seine Gerechtigkeit dir gut geschrieben werden soll, dann muss er als Mensch leben. Er muss ein menschliches Wesen sein. Sein Menschsein ist entscheidend. Nun handelt es sich hier nicht um eine umfassende Christologie. Das ist nicht die Absicht von Johannes. Er greift lediglich einen Irrtum auf, der zu jener Zeit existierte und der die wahre Natur Christi angriff, nämlich seine völlige Gottheit und seine völlige Menschheit. Daraus können wir ableiten, dass alles mit einer wahren Christologie beginnt. Jesus ist ganz Gott. Er ist ganz Mensch. Im Jahr 451 wurde auf dem Konzil von Chalcedon der sogenannte Monophysitismus für ketzerisch erklärt. Der Begriff bedeutet, dass sich die beiden Naturen Jesu vermischt und vermengt haben. Das war schon früh eine große Streitfrage. Ich erwähne das einfach nur deswegen, weil sie diese Frage bereits in der Kirchengeschichte geklärt haben. Die beiden Naturen Jesu Christi sind in einer Person vereint und unvermischt. Nun sind nicht alle Elemente der neutestamentlichen oder alttestamentlichen Offenbarung zur Christologie hier enthalten. Aber der erste Test ist eine richtige Sicht des menschgewordenen Sohnes Gottes. Und auch wenn das alles hier nicht ausdrücklich genannt wird, so ist es doch indirekt da. Das wird hier angedeutet. Falsche Religionen und ketzerische christliche Kulte, die du vielleicht kennst, sie alle haben eine abweichende Christologie. Sie alle haben eine abweichende, verdrehte Christologie. Die Mormonen glauben, dass Jesus der Geistesbruder Luzifers ist, der ein geschaffenes Wesen war, geschaffen von Gott, der selbst ein geschaffenes Wesen war. Alle Sekten haben ein abweichendes Bild von Gott. Der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist hat ein genaues Bild von Christus und stellt die Herrlichkeit des Sohnes immer wahrheitsgemäß dar. Jeder Prediger, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird von Christus beherrscht sein. Er wird von Christus beherrscht sein und ihn auf sorgfältige, wahrheitsgemäße Weise darstellen und verherrlichen. Das ist eine Frage gesunder Theologie, aber auch eine Frage des Vorrangs. Ebenso kommt es auf die Klarheit des Evangeliums an. Wo man also einen Mangel in der Natur Christi erkennt, in der Bedeutung Christi, in der Vorrangstellung Christi oder im Evangelium, dann ist dort nicht der Heilige Geist am Werk. Jesus sagt in Johannes 16, Verse 13 bis 14, wenn der Geist kommt, wird er euch mich zeigen. Sein Dienst besteht darin, auf mich hinzuweisen. Er wird euch in die ganze Wahrheit über mich leiten. Jeder, der sich in Bezug auf Christus ehrt oder Christus herabsetzt oder der das Evangelium verunreinigt oder der vom Sohn zum Geist ablenkt, ist nicht im Geist tätig. Der ist nicht im Geist tätig. Jonathan Edwards sagte, dass der Teufel die erbittertste und unversöhnlichste Feindschaft gegen Christus habe. Niemals würde Satan versuchen, in den Menschen ehrenvolle Gedanken über Christus zu wecken. Der Teufel versucht, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes zu verdrehen, zu verwirren, zu unterdrücken und falsch darzustellen. Der Teufel versucht, die Aufmerksamkeit vom Sohn Gottes weg auf ein falsches Bild des Heiligen Geistes zu lenken, während er vorgibt, Jesus zu ehren. Aber das echte Werk des Geistes bewirkt das Gegenteil. Das wahre Werk des Geistes erhebt den wahren Christus in aller Herrlichkeit und sorgt für ein volles und sorgfältiges Verständnis seines Evangeliums. Wenn die charismatische Bewegung durch den Heiligen Geist hervorgebracht würde, würde überall die Herrlichkeit Christi vorherrschen. Sie würde von Christus dominiert werden und jeder in der Bewegung würde im Glauben an das wahre Evangelium das Knie vor dem wahren Christus beugen. Die Menschen wären demütig, sie wären fröhlich, sie wären aufopfernd, sie würden Christus bekennen, sie würden Jesus zum Herrn erklären und sich selbst zu seinen Sklaven. Sie würden sich selbst verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen, wohin er sie auch führen würde. Und trotzdem verkündigen Jack Hayford und ein Gentleman namens Moore in einem Buch ganz stolz, dass die Besonderheit der charismatischen Bewegung die Vorrangstellung des Heiligen Geistes sei. Ich zitiere: In der kunterbunten pfingstlichen Mischung ist nur eine Sache für alle gleich. Die Leidenschaft, mit der sie die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren wollen. Wenn der Heilige Geist die gesuchte Person ist, dann wurde sein Werk abgelehnt. Denn Christus wird verschleiert, die Heilige Schrift wird abgewertet und man beschäftigt sich mit gefälschten Erfahrungen, die angeblich durch den Heiligen Geist hervorgerufen werden, aber nichts mit ihm zu tun haben. Paulus betet in Epheser 3, Vers 14: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch verleihe. Nun, das ist das Gebet des Paulus. Und um Folgendes bittet Paulus: dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Paulus sagt: Ich bete zum Vater und bitte ihn, dass sein Geist euch stärkt, damit, und das ist sein Ziel, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Worum betet Paulus? Er betet darum, dass der Geist dich zu einem vollen Verständnis der Liebe Christi führt. Er weist immer auf Christus. Bei dem ersten Test, Christus über alles zu erheben, versagt die charismatische Bewegung, indem sie dieses falsche, von ihr erschaffene Bild des Heiligen Geistes über alles erhebt. Zeige mir eine Person, die vom Heiligen Geist besessen ist, und ich werde dir zeigen, dass diese Person nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist. Zeige mir eine Person, die vom Herrn Jesus Christus besessen ist, die nicht müde wird, ihn kennenzulernen und ihn zu lieben, und ich werde dir zeigen, dass diese Person vom Geist erfüllt ist. Diese Person ist von seiner herrlichen Herrlichkeit fasziniert und strebt danach, ihm zu gehorchen und ihm ähnlicher zu sein. So sieht eine vom Geist erfüllte Person aus. Ein Großteil der Bewegung ist tatsächlich antichristlich. Für mich sind die Geschichten über Visionen von Jesus in charismatischen Kreisen wirklich erschreckend. Einige haben ihn als Feuerwehrmann verkleidet gesehen und verkündigen ihn so. Andere haben ihn anscheinend gesehen, dass er 275 Meter groß wäre. Andere treffen sich regelmäßig mit ihm im Badezimmer. Einige haben ihn auf der Müllhalde tanzen sehen. Andere haben ihn im Rollstuhl sitzend in einem Reha-Zentrum gesehen. Einige haben lange Spaziergänge mit ihm am Strand gemacht und so weiter. Ein charismatischer Autor berichtet: Kurz nachdem der Heilige Geist sich offenbart hatte, sah ich Jesus. Und dann bat ich den Herrn, mich an seinen geheimen Ort zu bringen. Ich lag im Gras und sagte: Jesus, würdest du dich neben mich legen? Wir standen da und sahen uns in die Augen. Auch der Vater kam und legte sich neben Jesus. Das sind Gefühlsduseleien, bizarre Fantasien, die absolut nichts mit Jesus oder dem Heiligen Geist zu tun haben. Handelt es sich dabei um Wahnvorstellungen? Wahrscheinlich. Handelt es sich um Lügen? Sicherlich. Doch sie haben ihren Ursprung nicht im Heiligen Geist. Aber es sind nicht nur diese bizarren Bilder, wie in dem Buch »Den Himmel gibt es wirklich«, wo angeblich ein Vierjähriger in den Himmel ging und zurückkam und Jesus dann beschreibt und das Pferd von Jesus und dass Jesus kleiner als Michael wäre. Das ist schon schlimm, aber noch schlimmer sind die Irrlehren über Jesus. In dem Buch »Fremdes Feuer« wirst du noch mehr über solche lesen. Jesus sei nicht als Gott in Menschengestalt auf die Erde gekommen. Sie sagen, dass er nie behauptet habe, Gott zu sein, Er hätte am Kreuz die sündige Natur Satans auf sich genommen, starb geistlich und kam für 3 Tage in die Hölle. Der Wohlstandsprediger Kenneth Copeland weist die gotteslästerliche und unbiblische Art und Weise auf, in der Jesus Christus in dieser Wort des Glaubensbewegung behandelt wird. Ich zitiere ihn. Wie konnte Jesus denn am Kreuz sagen, mein Gott, denn Gott war nicht mehr sein Vater. Er nahm die Natur des Satans auf sich. Und ich sage euch, Jesus steht inmitten dieses Sumpfes. Er leidet alles, was es zu leiden gibt. Sein abgemagerter, kleiner Geist liegt wie ein Wurm am Boden und der Teufel denkt, dass er ihn vernichtet hat. Aber plötzlich begann Gott zu sprechen. Creflo Dollar, ein weiterer Verfechter der Wort des Glaubensbewegung, zeigt sich ähnlich respektlos und stellt die Gottheit Christi in Frage. Ich zitiere, Jesus ist nicht perfekt erschienen, er wuchs in seine Vollkommenheit hinein. Denn in einer Bibelstelle heißt es, dass Jesus auf eine Reise ging und müde war. Man sollte hoffen, dass Gott nicht müde wird, aber Jesus wurde es. Weil er müde wurde, obwohl er als Gott kam, sagt er, dass er sich an den Brunnen setzte, weil er müde wurde. Junge, wir sind in Schwierigkeiten und jemand sagte, nun, Jesus kam als Gott. Wie viele von euch wissen, dass die Bibel sagt, Gott schläft nie und schlummert nicht. Und doch sehen wir im Buch Markus Jesus schlafend hinten im Boot. Was ist das für ein verworrenes, unverantwortliches, lächerliches Denken? Es ist eine Verleumdung der Gottheit Christi. Er kam nicht als Gott. Und andererseits macht sich die Wort des Glaubensbewegung schuldig, indem sie sich selbst und alle, die in ihrer Bewegung sind, so darstellt, als wären sie Götter. Kenneth Copeland gibt vor, für Jesus zu sprechen. Ebenso Sarah Young in ihren törichten Büchern. Und er sagt Folgendes. Hier spricht Kenneth Copeland für Jesus. Sei nicht beunruhigt, wenn man dir vorwirft, zu glauben, du seist Gott. Sie kreuzigten mich, weil ich behauptete, Gott zu sein. Ich habe nicht behauptet, dass ich Gott bin. Ich habe einfach behauptet, dass ich mit ihm ging und er mit mir war. Halleluja! Das ist eine blanke Arroganz, Dummheit, grobe Unwahrheit und Blasphemie. Wo sind die Charismatiker, die die Wahrheit über Jesus Christus glauben, wenn es darum geht, diese Leute herauszufordern und ihren Einfluss zu unterbinden? Nur der Geist des Antichristen würde diese Art von offenkundig unbiblischer Lehre inspirieren. Man kann über alberne Dinge und Irrlehren über Christus hinaus bis hin zur falschen Darstellung des Evangeliums gehen. Und das wird ziemlich umfangreich. Wir wissen, warum der Heilige Geist kam, um die Welt von Sünde und Gerechtigkeit und vom Gericht zu überführen, damit sie an den Herrn Jesus Christus glauben. Er kam, um die historische Wahrheit des Evangeliums zu bezeugen, wie es in Apostelgeschichte 5 heißt. Er kam, um die Verkündiger der rettenden Botschaft zu bevollmächtigen. 1. Petrus 1, Vers 12. Wir kennen das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist dem Evangelium treu. Der Heilige Geist würde das Evangelium niemals falsch darstellen. Wo immer also eine Abwertung der Wahrheit des Evangeliums sichtbar wird, wissen wir, dass das nicht das Werk des Heiligen Geistes ist. Und lass mich ganz direkt sein. Jede Bewegung, die den römischen Katholizismus mit offenen Armen begrüßen kann, wurde nicht vom Heiligen Geist gegründet. Denn das ist ein falsches Evangelium. Warum machen sie das? Weil es auf einer gemeinsamen falschen Erfahrung beruht. Gesunde Lehre wird der geistlichen Erfahrung untergeordnet. Ganz fröhlich werden falsche geistliche Erfahrungen, falsche Formen des Evangeliums angenommen. Die katholische charismatische Erneuerung begann 1967, als eine Gruppe von Studenten die sogenannte Taufe empfing und Kauderwelsch sprach, also keine echte Sprache. Die Bewegung wurde von Papst Johannes Paul II. Offiziell anerkannt. Warum? Weil die Katholiken einverleiben. Auf diese Weise wächst das System. Ihr habt den Papst vor kurzem gehört: Hey, seid alle ganz herzlich willkommen zurück in der Kirche. Homosexuelle, das geht in Ordnung. Atheisten, auch ihr kommt in den Himmel, wenn ihr euer Bestes gebt. Das ist der römische Katholizismus. Nehmt die Ketzer auf, nehmt die Andersdenkenden auf, nehmt die Menschen auf, die sich außerhalb befinden, baut das System auf. Warum? Weil dieses System einen König hat. Und das ist der König der Finsternis. Im Jahr 2000 gab es 120 Millionen katholische Charismatiker. Insgesamt sind es weit über 500 Millionen Charismatiker. Das heißt, einer von fünf weltweit ist römisch-katholisch. Katholische Charismatiker vertreten eine katholische Theologie, eine katholische Lehre. Und sie leugnen, dass ein Gläubiger allein durch den Glauben gerechtfertigt ist. Nicht wahr? Sondern wodurch? Durch Werke. Sie glauben an die ex opere operato Wirkung der sieben römisch-katholischen Sakramente. Das heißt, an die durch die vollzogene Handlung Wirkung. Sie stecken bis zum Hals im Götzendienst der katholischen Messe, diesem schrecklichen Versuch, Christus erneut zu opfern. Sie verehren in götzendienerischer Weise Maria und die Heiligen. Trotzdem wurden sie von den protestantischen Pfingstlern vollständig angenommen. Warum würde irgendjemand das tun, ein Zugeständnis an den Katholizismus zu machen? Es wurde einfach ein Teil der heutigen Struktur des Evangelikalismus. Hier ist ein Bericht. Während eines viertägigen ökumenischen Kongresses im letzten Sommer beteten, sangen, tanzten, klatschten und jubelten 10.000 Charismatiker und Pfingstler, verbunden im Heiligen Geist. Etwa die Hälfte der Teilnehmer des Kongresses über den Heiligen Geist und die Weltevangelisierung waren Katholiken. Der Heilige Geist will die Mauern zwischen Katholiken und Protestanten niederreißen, sagte Winston Sinan, Vorsitzender des Kongresses und theologischer Dekan der Regent University von Pat Robertson. Wenn diese Bewegung den Katholizismus annehmen kann, ist es keine Bewegung des Heiligen Geistes. Die römisch-katholische Theologie ist verdorben. Sie hat ein falsches Evangelium. Der Geist, der hinter der katholischen charismatischen Erneuerung steht, ist nicht der Heilige Geist. Und es betrifft nicht nur sie. Weltweit gibt es 24 Millionen Charismatiker, die zu einer Gruppe gehören, die man als Einheitspfingstbewegung bezeichnen kann, englisch Oneness Pentecostals. Was ist die Einheitspfingstbewegung? Manchmal versteht man sie als die Nur-Jesus-Allein-Bewegung. Sie leugnet die Trinität. 24 Millionen leugnen die Dreieinheit, etwa jeder vierte in Amerika. Was glauben sie? Sie glauben an etwas, das man Modalismus nennt, dass es nur einen Gott gibt und dass er in drei verschiedenen Formen erscheint. Manchmal als Vater, manchmal als Sohn und manchmal als Geist, aber nie alle drei zur gleichen Zeit. Gott habe diese drei Formen, in denen er erscheinen kann. Damit gab es bei der Taufe von Jesus ein paar Probleme, nicht wahr? Ich meine, dann hätte er die Hüte dort wirklich schnell gewechselt. Aber schon im Glaubensbekenntnis von Athanasius wurde festgelegt, dass Gott Vater, Sohn und Geist ist, drei gleichwertige, nebeneinander existierende göttliche Personen. Der Modalismus wurde in der gesamten Kirchengeschichte als Irrlehre verurteilt, die buchstäblich das Wesen Gottes angreift und den Menschen von der Möglichkeit der Erlösung abschneidet. Der bekannteste Leiter der Einheitspfingstbewegung, den du vielleicht kennst, ist T.D. Jakes. Er leugnet auch die Trinität. Ihr habt nicht den wahren Gott, ihr habt nicht den wahren Christus, ihr habt nicht den wahren Geist. Der Modalist sagt, es gibt einen Gott, der mit drei verschiedenen Namen bezeichnet werden kann. Er kann zu verschiedenen Zeiten Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt werden. Diese drei sind keine unterschiedlichen Personen, sie sind nur drei verschiedene Formen des einen Gottes. So kann Gott der Vater als Schöpfer der Welt und als Gesetzgeber bezeichnet werden. Er kann als Sohn bezeichnet werden, der in Jesus Christus Gott Mensch wurde. Er kann als Gott der Geist im Zeitalter der Gemeinde genannt werden. Demnach ist Jesus Christus Gott und der Geist Gottes ist Gott, aber es handle sich nicht um unterschiedliche Personen. In den Konzilen von Nicäa 325 nach Christus und von Konstantinopel 381 nach Christus wurde der Modalismus allgemein als Irrlehre verurteilt. Die größte Gemeinde in Amerika ist, man müsste sie wohl eine Gemeinde mit einem kleinen G nennen, Joel Osteen in Houston. Eine seichte, zuckersüße Variante des Universalismus. Der Universalismus steht in krassem Widerspruch zu allem, was die Heilige Schrift sagt. Als er gefragt wurde, was er von Menschen halte, die sich weigerten, Jesus Christus anzunehmen, gab er eine Antwort, die auch aus dem Mund von Papst Franziskus stammen könnte. Nun, ich weiß nicht, ob ich glaube, dass sie sich irren. Ich glaube, das lehrt die Bibel und das glaube ich vom christlichen Glauben her. Ich denke, dass nur Gott das Herz eines Menschen beurteilen kann. Ich habe viel Zeit in Indien mit meinem Vater verbracht. Ich weiß nicht alles über ihre Religion, aber ich weiß, dass sie Gott lieben. Und ich weiß nicht. Ich habe die Aufrichtigkeit gesehen, ich weiß also nicht. Ich weiß für mich von dem, was die Bibel lehrt, dass ich eine Beziehung zu Jesus haben möchte. Bei einer anderen Gelegenheit wurde er gefragt, ob die Mormonen echte Christen seien. Seine Antwort lautete, nun, meiner Meinung nach schon. Mitt Romney hat gesagt, dass er an Christus als seinen Erlöser glaubt. Und das ist auch mein Glaube. Ich bin nicht derjenige, der über die kleinen Details urteilt. Ich glaube also, dass sie echte Christen sind. Verstehst du, was für weitreichende Auswirkungen das hat? Es ist gewaltig. Das ist Universalismus. Übrigens behauptete das Mormonentum, dieselben übernatürlichen Phänomene zu erleben, die auch die Pfingstler und Charismatiker heute erleben. 1836 berichtete Joseph Smith, dass bei der Einweihung des neu von ihm in Kirtland errichteten Tempels folgende Phänomene auftraten: Zungenreden, Prophezeiungen und wundersame Visionen. In anderen Augenzeugenberichten heißt es, es gab große Manifestationen wie Zungenrede, Visionen und die Erscheinungen von Engeln. Der Geist des Herrn wurde dort wie am Pfingsttag reichlich ausgegossen. Hunderte von Ältesten sprachen in Zungen. Na bitte, mehr als ein halbes Jahrhundert, bevor Charles Parham die charismatische Bewegung ins Leben ruft, tun die Mormonen dasselbe. Ich möchte euch nochmal dran erinnern, dass es die Mormonen sind, die glauben, Jesus sei der geistige Bruder Luzifers. Ist dies ein Werk des Heiligen Geistes? Das war bei den Mormonen nicht der Fall und ist es auch nicht bei denen der Fall, die ihnen folgen. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere große charismatische Verzerrung des Evangeliums. Die befindet sich in den Gesundheits- und Wohlstandsversprechen der Wort des Glaubensbewegung. Das ist ein falsches Evangelium. Ich versuche euch alle Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man eine wahre Christologie angreifen kann. Was das Wohlstandsevangelium betrifft, ist es schrecklicherweise das bestimmende Merkmal der gesamten Pfingstbewegung. Die Mehrheit der Pfingstler, über 90% in den meisten Ländern, hängt dem Wohlstandsevangelium an. Das Versprechen von Erfolg, Gesundheit und Reichtum ist der Grund, warum die ganze Sache so gewachsen ist. Und dabei beutet diese Bewegung die Armen aus. Sie beutet die Armen aus. Das Wohlstandsevangelium hat kein Interesse am biblischen Evangelium. Es bietet zutiefst verzweifelten Menschen nur finanziellen Wohlstand und körperliches Wohlergehen an. Es bietet fleischliche Annehmlichkeiten, irdischen Reichtum und weltlichen Erfolg an. Für Millionen von Menschen, die buchstäblich das Wenige, das sie haben, aufgeben, um sich das zu kaufen. Es ist das Schlimmste, das Widerlichste. Sie beuten die Kranken und die Armen aus und werden reich, indem sie sie belügen. Gibt es etwas Erbärmlicheres als das? Und dann schreiben sie es dem Heiligen Geist zu und bringen es mit dem Namen Jesus in Verbindung. Diejenigen, die mit dieser Perversion hausieren, machen sich schuldig, ein falsches Evangelium zu verkaufen und mit ketzerischen Waren Handel zu treiben. Wohlstandsprediger haben das Christentum zu einer Lachnummer gemacht. Ein Autor sagt, das Wohlstandsevangelium ist die christliche Version des professionellen Ringkampfes. Dieses Zitat bringt etwas zum Ausdruck. Andererseits werden geistliche Schwindler eines Tages für ihre gotteslästerliche Anmaßung bestraft werden. Das sagt Judas 13. Wenn wir die Zahl der Menschen zusammenzählen würden, die mit den häretischen Gruppen verbunden sind, die römisch-katholische Kirche, die Einheitspfingstbewegung und das Wort des Glaubens Wohlstandsevangelium, dann würde die Summe mehrere hundert Millionen betragen. Sie bildet in der Tat die Mehrheit in der Bewegung. Das alles führt uns wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück, nicht wahr? Was bewirkt ein echtes Werk des Heiligen Geistes? Wen erhebt es? Es erhebt Christus, seine Person, sein Werk, sein Evangelium. Wenn du das Buch Fremdes Feuer kaufst, dann wirst du noch viel mehr Belege für die Verirrungen dieser Bewegung lesen. Lass mich nur kurz die anderen Punkte ansprechen und ihr könnt sie dann ausführlicher nachlesen. Den zweiten Punkt sehen wir in 1. Johannes 4, Verse 4 und 5. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Weißt du, warum diese Bewegung wächst? Weil sie den Menschen in der Welt anbietet, was diese bereits wollen. Es ist rein weltlich. Sie bieten das an, was das nicht erneuerte Herz will. Gesundheit, Reichtum, Wohlstand. Und das verpacken sie auf jede erdenkliche Weise. Nur so können sie den Menschen ein starkes, emotionales Erlebnis vermitteln. Nur so können sie die Menschen aus der Trostlosigkeit ihres Alltags herausführen. Sie können die Menschen auf diese Weise in eine Menschenmenge stecken, Lichter aufblitzen und Musik dröhnen lassen. Nur so führen sie Menschen zu einer Erfahrung, ähnlich der von Menschen, die trinken, um zu entkommen. Es ist alles weltlich. Musik, Emotionen, Befreiung, Freiheit, Versprechen von Gesundheit, Reichtum, ekstatische Erfahrungen, die Hoffnung auf Wohlstand. Und dann Vers 5. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Hier ist die Erklärung, warum die Bewegung funktioniert. Es sind weltliche Männer, die zu weltlichen Menschen über weltliche Dinge sprechen. Das hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Nichts, gar nichts. Andererseits, und das gefällt mir, haben wir die Welt überwunden. Wir haben die Welt überwunden. Wir haben kein Interesse an diesen Dingen. Hören Sie die Warnung nicht, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist? Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht. Joel Osteen schreibt ein Buch mit dem Titel »Lebe jetzt. Beginnen Sie heute Ihr bestes Leben.« Das ist alles. Das ist Ihre Botschaft. Weißt du, wann dies hier dein bestes Leben sein wird? Wenn du in die Hölle kommst. Denn wenn du in den Himmel kommst, ist hier nicht dein bestes Leben. Und natürlich trägt all die gefühlt betonte Musik die falschen Versprechungen auf einer sinnlosen, betäubenden Melodie der Selbstverwirklichung und Selbstbefriedigung dazu bei, dass es sogar sinnlich und lüstern wird. Aber der Heilige Geist unterstützt nicht die sinnlose, oberflächliche Lust eines gefallenen Herzens. Das ist nicht das, was der Heilige Geist wirkt. Er bringt Demut, Zerbrochenheit, Reue und bewegt in uns Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Güte, Glauben, Demut, Selbstbeherrschung. Und das alles ohne Musik. Die Hauptattraktion bei ihnen ist die fleischliche Lust. Und ist dir aufgefallen, wie die Prediger ihre Weltlichkeit zur Schau stellen? Sie geben sogar damit an. Das müssen sie auch, denn so verkauft man eine Geschichte. Seht mich an, seht, was mir passiert ist, das könnte dir auch passieren. Das ist das Schneeballsystem. Es ist eine vergeistlichte Version von Bernie Madoff. 9 von 10 Pfingstlern leben in Armut. 9 von 10 leben in Armut. Über 90% der Pfingstler und Charismatiker in Nigeria, Südafrika, Indien und auf den Philippinen glauben jedoch, dass Gott allen Gläubigen, die genügend Glauben haben, materiellen Wohlstand schenken wird. Was für eine Lüge! Wisst ihr, das Wohlstandsevangelium ist moralisch verwerflicher als ein Casino in Las Vegas, weil es sich als Religion tarnt. In Las Vegas nehmen sie dir dein Geld ab und gewisserweise erwartest du das, weil es von der Mafia geführt wird. Aber von den Menschen, die Gott repräsentieren, erwartet man nicht dasselbe. Als Jesus sah, wie die Witwe ihr letztes Schärflein in die Opfergabe des Tempels legte, sagte er, dieser Tempel wird niedergerissen werden. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich weiß nicht, was man dir über die Geschichte von der Witwe, die ihre letzten 2 Cent gab, erzählt hat. Das war kein Beispiel für christliches Geben. Gott erwartet nicht, dass du deine 2 letzten Cent gibst und dann nach Hause gehst und stirbst. Das passierte einer Witwe, die einer Religion der Werke auf den Leim gegangen ist. Sie versuchte sich, so wie man es ihr beigebracht hatte, mit ihren letzten 2 Cent den Weg ins Königreich zu erkaufen. Und Jesus sagt, jedes System, das Menschen aussaugt, bis dass sie nichts mehr haben und sie dann in falsche Hoffnung zurücklässt, wird untergehen. Und genau das geschah mit dem System. Es ging unter. Lass mich die anderen nur kurz erwähnen. Ich überspringe die guten Sachen. Die Geschichte über den betrunkenen Propheten in meinem Büro lasse ich aus, aber das kannst du nachlesen. Nur ganz schnell, Nummer 3, denn ich muss aufhören. Das wahre Wirken des Heiligen Geistes weist die Menschen zur Bibel hin. Das haben wir gestern Abend von Konrad gehört, nicht wahr? Das wahre Wirken des Heiligen Geistes weist die Menschen auf die Bibel hin. Das steht in 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wie können wir den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums unterscheiden? Der Geist der Wahrheit läuft wohin? Zur Schrift, zur Bibel. Der Geist der Wahrheit läuft zur Bibel. Deshalb wissen wir das. Deshalb wissen wir das. Hör dir ein Zitat von Peter Wagner an. Manche lehnen die Vorstellung ab, dass Gott direkt mit uns kommuniziert und nehmen an, dass er alles, was er offenbaren wollte, in der Bibel offenbart hat. Das kann aber nicht stimmen, denn in der Bibel steht nichts davon, dass sie 66 Bücher hat. Gott brauchte tatsächlich ein paar hundert Jahre, um der Kirche zu offenbaren, welche Schriften in die Bibel aufgenommen werden sollten und welche nicht. Das ist eine außerbiblische Offenbarung. Nun, Klammer auf, trotzdem sind sich Katholiken und Protestanten über die Anzahl uneinig, Klammer zu. Darüber hinaus glaube ich, dass das Gebet in zwei Richtungen geht. Wir sprechen zu Gott und erwarten, dass er zu uns spricht. Wir können Gottes Stimme hören. Er offenbart auch den Propheten neue Dinge, wie wir gesehen haben. Jack Deere ist ein ehemaliger Professor am Dallas Seminary. Er lehrte am Dallas Theological Seminary und verließ es. Mit ihm haben wir ebenfalls ein Gespräch geführt. Er sagt Folgendes: Die Allgenugsamkeit der Schrift ist eine dämonische Lehre. Um Gottes höchstes Ziel für unser Leben zu erreichen, müssen wir in der Lage sein, seine Stimme zu hören, sowohl im geschriebenen Wort als auch in dem Wort, das frisch vom Himmel gesprochen wird. Satan ist sich der strategischen Bedeutung bewusst, die das Hören der Stimme Gottes für die Christen hat. Deshalb hat er in diesem Bereich verschiedene Angriffe gegen uns gestartet. Verstehst du, was er damit sagt? Satan wäre derjenige, der sie zur Treue gegenüber der Schrift aufruft. Weiter sagt er: Einer der erfolgreichsten Angriffe Satans bestand darin, eine Lehre zu entwickeln, die besagt, dass Gott nicht mehr zu uns spricht, außer durch das geschriebene Wort. Letztlich ist diese Lehre dämonisch, auch wenn sie von christlichen Theologen perfektioniert wurde. Dämonisch? Diesen Test hat die Bewegung nicht bestanden. Viertens, ein weiterer Test, den ich nur kurz erwähnen möchte. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das wahre Werk des Heiligen Geistes ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Liebe zu Gott und Liebe zu Gottes Volk. Das wahre Wirken des Heiligen Geistes erhebt die Liebe, die biblische Liebe. Diese Liebe zeigt sich Gott gegenüber in reiner, wahrer, heiliger Anbetung. Und sie zeigt sich anderen gegenüber in dem demütigen, aufopferungsvollen Wunsch zu dienen und zu erbauen. Das ist offensichtlich. Und damit werde ich schließen. In der charismatischen Bewegung dreht sich alles um mich, nicht um dich. Die Geschenke sind für mich, um mich zu erbauen. Gebete sind für mich, damit ich bekomme, was ich will. Ich klammere mich an dieses falsche System, damit ich bekomme, was ich will. Es fehlt die Liebe. Jonathan Edwards schrieb darüber: Es gibt unter den Menschen, die sich in diesem System befinden, eine falsche Art von Glaubensliebe. Aber diese Liebe ist alles andere als aufopferungsvoll. Wo sich Mystizismus und Materialismus vermischen, kommt es zu selbstsüchtigen Haltungen. Es geht darum, dass ich fühle, erlebe, bekomme, erwerbe und habe, was ich will. Es ist eine kindische Selbstliebe, kaltherziger Materialismus und Egoismus, der sich als Werk des Heiligen Geistes tarnt. Wir brauchen also nicht zu spekulieren. Das müssen wir wirklich nicht, denn wir haben die Tests. Nimm die Tests und miss die Bewegung daran. Sei kritisch, wie die edlen Beröer, und dann sollte es uns klar werden. Ich möchte schließen, indem ich 2. Johannes ab Vers 7 vorlese. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, das heißt der Wahrheit über Christus, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, das heißt diese wahre Lehre, so nehmt ihn nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Das ist eine Warnung vor jedem ökumenischen Zusammenschluss mit denen, die eine abweichende Christologie vertreten. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen die Möglichkeit hatten, diese Dinge im Licht der Heiligen Schrift zu betrachten. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir irgendwie schlauer oder besser sind als andere Menschen. Wir haben Gnade empfangen. Uns wurde das Leben vom Himmel geschenkt und wir geben dir alles Lob und alle Ehre. Sonst würden wir genauso im Dunkeln tappen wie diejenigen, die von dieser Bewegung getäuscht wurden. Ich danke dir für deine Gnade. Herr, mach deinem Namen alle Ehre. Bring deinem Namen Ehre. Mach dem ein Ende, was dich entehrt. Und möge die reine Wahrheit durch all die Lügen und Täuschungen hindurchscheinen. Lege Satan unter unsere Füße. Und möge Christus erhöht werden und alle Menschen zu sich ziehen. Wir beten in seinem Namen. Amen. Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.